das ist ja heute wirklich gut nachvollziehbar, dass es eine Machtelite gibt, die, während wir mit Knochenthemen beschäftigt sind, uns das Haus ausräumen. Jetzt sind wir im Nachkriegseuropa und fertig. Europa ist besetzt, noch immer. Und wir tragen alle Insignien eines besetzten Vasallenstaates. Und der wird ausgebeutet, weil die USA unter Druck geraten.
Herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu einer neuen Ausgabe von Elsa auf 1. Ich bin heute in Wien beim Kommunikationsexperten Dr. Roman Braun. Er ist Doktor der Psychologie, hat einen Master in Erziehungswissenschaften und ist NLP-Mastertrainer. Dr. Braun trainiert unter anderem Spitzenpolitiker und Topmanager in ihrer Rhetorik und sagt, wir fallen die ganze Zeit auf Knochenthemen rein. Themen also, die uns wie ein Knochen bei Hunden hingeworfen werden, damit wir uns darin verbeißen, während die eigentlichen tiefer liegenden Metathemen im Hintergrund laufen. Aber lassen Sie uns da gemeinsam nun tiefer einsteigen. Herr Dr. Braun, ich begrüße Sie ganz herzlich. Schön, dass wir bei Ihnen sein dürfen.
Herzlich willkommen in Wien.
Herr Dr. Braun, bitte erklären Sie uns doch mal genauer, was sind denn diese Knochenthemen? Welche Eigenschaften haben diese Themen?
Ja, also das Bild mit dem Knochen verwende ich, um das den Leuten klarer zu machen, was damit gemeint ist. Der Knochen ist so schön gebaut, dass auf jeder Seite ein Hund zupacken kann und mit dem anderen kämpfen kann um diesen Knochen. Und das Ganze findet statt in unserem Vorgarten, während durch die Hintertür das Haus ausgeräumt wird. Kommunikationswissenschaftlich nennt man das eher Spaltungsthema oder Konfliktthema. Um es den Leuten klarer zu machen, nenne ich es Knochenthema. Und diese Knochenthemen haben ein paar Besonderheiten. Und wenn man die kennt, dann kann man auch Knochenthemen erkennen und kann dann weniger drauf reinfallen. Und wenn uns da was gelingt heute, dann wird das gut.
Haben Sie da vielleicht konkrete Beispiele für uns, dass wir uns das ein bisschen besser vorstellen können?
Ja, also wir können es an jedem beliebigen, wir könnten es an Putin festmachen, an Corona, an Gendern, was auch immer. Ja. Wenn man Corona hernimmt, das war das größte Thema in den letzten 4 Jahren, wo uns auch am direktesten mittels eines Spaltungsthemas Menschenrechte genommen wurden. Fangen wir an bei erstens mal emotional statt rational. Also Corona ist von Anfang an auf einer emotionalen Ebene gefahren worden. Dieser Ansage von Kurz, jeder wird jemanden kennen, der an Corona verstorben ist und so weiter. Hinterher sind dann Studien und irgendwelche Zahlen gekommen. Allerdings hat es auch kritische Menschen gegeben und die haben dann Zahlen von der anderen Seite geliefert. Das ist eine weitere Insignie. Also es heißt erstens Emotion statt Kognition einerseits. Aber dann an zweiter Stelle kommt, dass es wissenschaftlich beide Seiten argumentierbar sind. Und das heißt, dass es auf der einen Seite gibt es Fakten und auf der anderen Seite gibt es Zahlen, die ausschauen und darstellbar sind wie Fakten. Bei Corona waren das die ganzen Modellrechnungen, von denen keine einzige gestimmt hat. Die waren extrem im Off. Aber wenn das publiziert wird in den Medien, dann kann der Konsument nicht unterscheiden, ob das jetzt rückblickende Fakten sind oder ob das vorausschauende Modellrechnungen sind. Selbst im Nachhinein, wie viele Menschenleben die Impfung gerettet hat, das sind alles Modellrechnungen, die man schon machen kann, aber die etwas anderes sind als Fakten. Also wichtig bei den Knochenthemen ist, dass beide Seiten auch mit Zahlen argumentieren können. Ein weiterer Punkt ist, es führt zu einer Lagerbildung. Und das mögen wir gerne. Also wir sind gerne Teil einer Gruppe, die sich von einer anderen Gruppe unterscheidet. Und es hat auf beiden Seiten funktioniert. Da waren auf der einen Seite die sogenannten Corona-Leugner und Impfverweigerer und so weiter. Und auf der anderen Seite waren diejenigen, die ihre Mitmenschen sich selber geschützt haben und so weiter. Man gehört gern zu einem Lager, weil man sich darüber dann auch identifizieren kann. Dann durch die Emotionalisierung kommt es auch zu einer sogenannten kognitiven Entlastung. Also wir sind alle kognitiv sowieso am Limit irgendwie mit den Alltagsthemen und den Herausforderungen, die wir da haben. Und wenn ich dann ein klares Gut-Böse-Schema habe, dann brauche ich nicht weiter drüber nachdenken. Also auf der emotionalen Ebene zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, hilft mir, nicht weiter darüber nachzudenken und trotzdem eine klare Richtung zu haben. Das haben wir auch gerne. Ein weiterer Punkt, der charakteristisch ist für jedes Knochenthema, ist, dass Empörung dazugehört. Und zwar auf beiden Seiten. Empörung, es gibt auch das Wort Empore und selbst das Wort Empire, ja, das erhebt uns über andere und wir fühlen uns moralisch im Recht und fühlen uns als Menschen, die für das Richtige eintreten. Und das Perfide ist, dass das bei einem guten Knochenthema auf beiden Seiten funktioniert, die Empörung. Ein Punkt, es gibt noch ein paar Punkte, die man nennen könnte, aber das sind schon einmal so die wichtigsten, die ein Knochenthema ausmachen, ist Handlungsnähe und Handlungsferne. Also bei einem wirklich guten Spaltungsthema hat man Handlungsferne. Das heißt, man kann nicht wirklich was machen und hat Handlungsnähe in Bezug auf kleine Dinge, die man tun kann, die aber nicht wesentlich was verändern. Also ob ich Maske trage oder nicht zum Beispiel, ob ich Abstand halte oder nicht, ob ich im Restaurant, wenn ich aufstehe, die Maske nehme oder nicht nehme. Das ist Handlungsnähe. Also ich habe was zu tun und ich brauche nicht im Großen den großen Plan verändern.
Und auch nicht auf den großen Plan schauen, oder? Weil, wie Sie das ja sagen, wir übersehen dabei, was im Hintergrund läuft.
Ja, richtig.
Vielleicht ist ja Corona ist ja jetzt ein Thema, wo man sagt, da waren wir halt einfach wirklich alle persönlich betroffen.
Ja.
Aber es ist ja auch so, dass in den Medien ständig irgendwelche Themen auftauchen, die plötzlich alles überlagern, wo sich dann alle drüber draufstürzen, drüber reden.
Ja.
Und somit ja dann vielfach abgelenkt wird. Haben Sie da ein anderes Beispiel auch aktuell, wo man sagt, gut, das ist einfach so typisch dafür, das hat eigentlich mit uns überhaupt nichts zu tun, da brauchen wir uns jetzt eigentlich gar nicht rein einmischen, aber wir tun es, weil irgendwas in uns passiert, dass wir uns auf diese Knochenthemen hauen und verbeißen.
Na, wir werfen uns gerne auf jedes Thema, das irgendwie dramatisch ist. Also nicht gerade, ob in China ein Sack Reis umgefallen ist oder nicht, das ist zu wenig dramatisch. Aber heute zum Beispiel hat man in den Nachrichten gelesen, ganz schlimm, ja, dass ein Mädchen, ein 15-jähriges Mädchen am Fahrrad mitgenommen wurde vom Auto. Ja. Schlimm. Und unser ganzer Fokus geht da aber drauf, als ob es ums eigene Kind ginge. So sind wir halt gebaut. Das hat viele Vorteile, wenn man im Rudel agiert, dass einen halt jeder im Rudel wirklich wichtig ist. Nur dieses Mädchen, ich glaube, es war in Tirol oder so, das gehört zu einem Rudel dazu. Und für das Rudel ist es wirklich schlimm. Aber unsere Rudelreflexe springen da an. Und wir adoptieren dieses Mädchen und sind emotional involviert, was wir auch gerne haben. Weil so ein großes Drama, wie es für dieses Mädchen und die Familie ist, lenkt uns von den eigenen wirklichen Sorgen ab, die wir haben, und nimmt uns die Verantwortung für eine gewisse Zeit, unangenehme Entscheidungen im eigenen Leben treffen zu müssen. Und deshalb nehmen wir solche Themen gerne. Und Spaltungsthemen haben halt jetzt noch die Besonderheit, dass es, also bei den Mädchen, da wird es keine zweite Meinung geben, das ist schlimm. Ja? Das ist kein Knochenthema, ja? Aber es ist ein emotionales Thema. Das Knochenthema hat halt zwei Seiten und man kann auf beiden Seiten jeweils etwas schlimm finden und wird dadurch die ganze Zeit über beschäftigt. Also die Sache mit dem Mädchen ist morgen vorbei. Also das interessiert morgen niemand mehr, außer natürlich die wirklich Betroffenen. Knochenthemen haben den Vorteil, dass sie perpetuierbar sind. Das heißt, die gehen morgen weiter und werden schlimmer, weil die beiden Gruppen sich immer weiter auseinander bewegen. Also das heißt, sozusagen, wenn uns da jemand mit emotionalen Nachrichten füttert, dann, wenn er ein gutes Knochenthema liefert, dann hat er sich morgen und übermorgen Arbeit erspart. Weil es ein Selbstläufer wird. Genauso wie es bei Corona war, genauso wie es bei Putin jetzt ist und so weiter. Ansonsten müsste man permanent neue Themen halt und müsste dauernd irgendjemanden finden, dem was passiert ist. Das würde schon auch funktionieren, aber es wäre jeden Tag neue Arbeit. Also das ist auch besonders perfide bei Knochenthemen, dass es ein Selbstläufer ist. Das ist extrem ökonomisch von jenen, die Nachrichten machen.
Das wäre jetzt eben eine wichtige Frage, weil Sie gesagt haben, diejenigen müssten dann jeden Tag ein neues Thema finden. Wer steckt denn da dahinter? Wer macht denn diese Knochenthemen? Von wem geht dann das aus?
Ja, das ist ja heute wirklich gut nachvollziehbar. dass es eine Machtelite gibt, die, während wir mit Knochenthemen beschäftigt sind, uns das Haus ausräumen. Also die Corona-Krise war der größte Feldzug, der größte Raubzug in der Geschichte der Menschheit. Von Nord nach Süd und von Arm nach Reich. Allein im ersten Krisenjahr 2020, im Seuchenjahr, ist die Anzahl der Milliardäre von 2000 auf 2600 gestiegen. Das war ein sprunghafter Anstieg. Die sind ganz langsam mehr geworden und auf einmal beim. Und die Milliardäre, die schon gab, sind um 50% reicher geworden. Während wir uns darüber unterhalten haben, ob wir Masken tragen sollen oder nicht und ob die Corona-Leugner blöde sind oder die, die sich einreden lassen und so weiter, ist das passiert. Das ist das wirklich Schlimme. Und das heißt ja jetzt für den Normalverbraucher, dass alles, worauf er sich bisher verlassen hat, geschwächt wurde. Ein Beispiel: in Österreich wurden für die Tests insgesamt 5 Milliarden Euro ausgegeben, für die Corona-Tests. Hätten wir nur genauso viel Geld ausgegeben wie die anderen mitteleuropäischen Länder, hätten wir 1 Milliarde ausgegeben. Also Österreich hat durch eine besonders gelungene Kampagne um 4 Milliarden mehr ausgegeben und hat jetzt kein Geld für eine volle Pensionsanpassung, kein Geld für ein richtiges Konjunkturpaket, sondern nur so ein kleines Pseudo-Konjunkturpaket. Was das für das Bildungssystem bedeutet, für unser Gesundheitssystem und so weiter, das wird sich alles jetzt in der Folge zeigen. Wir haben 4 Milliarden mehr beim Fenster rausgeschmissen, während wir gestritten haben darüber, ob man Maske tragen soll oder nicht und wie man es tragt. Und, um die Frage zu beantworten, ja, also all jenen, die davon profitiert haben, denen gehören simpel auch die Medien und zwar auf der ganzen Welt. Also Teil meines Jobs ist, mich zu informieren, was in welchem Teil der Welt gerade gespielt wird an Knochenthemen und was wirklich läuft. Wenn man das machen möchte, gibt es einen Tipp von mir, gibt es eine Anleitung. Bitte, man mache das. Wenn ich meinen Computer aufdrehe in der Früh, gehen 6 Seiten auf von den größten Tageszeitungen aus den unterschiedlichsten Gebieten der Welt. Das ist erstens mal Russland, zweitens China, drittens Indien, viertens islamische Welt, fünftens Afrika und sechstens Südamerika. Und ich scroll dann nur so die ersten 3, 4 Seiten hinunter, um zu sehen, aha, worüber sollen die Leute sich dort jetzt gerade Sorgen machen? Und wie wird dort zum Beispiel geredet über das, was in der Ukraine läuft? Das ist nur in einem dieser 6 Bereiche, wird das Ukraine-Krieg genannt. Sonst, wenn überhaupt, wird das der Ost-Ukraine-Konflikt genannt, zum Beispiel. Also wenn man einen Überblick da behalten möchte, soll man das tun, erstens. Und das Zweite sind Wirtschaftsnachrichten. Forbes, Bloomberg, Financial Times, was auch immer. Und weil da wird hardcore Sache geschrieben, worum es wirklich geht. Also da ist auch in Bezug auf Impfungen und so weiter, ist da von Anfang an mit Zahlen gerechnet worden, was es bringen wird und wo man mehr machen muss und so weiter. Also die Finanznachrichten zeigen die tatsächlichen Themen. Und die Knochenthemen sieht man, wenn man sich die größten Tageszeitungen anschaut, rund um den Globus. Ich habe, als wir uns noch vor 2 Jahren waren, die Klimaproteste mit Festkleben gerade sehr modern. Und ich habe das angeschaut, also in keinem der 6 anderen Bereiche, die ich genannt habe, hat sich irgendjemand festgeklebt. Also natürlich nicht in Moskau, natürlich nicht in China, natürlich nicht in Kairo, die größte Tageszeitung im islamischen Raum ist Cairo Daily. Da klebt sich niemand fest, weil auch weiß, da stoppt niemand, wenn jemand festgeklebt ist und so weiter. Und bei uns war das ein Riesenthema, war ein Knochenthema. Gehe ich mit mich ankleben oder trage ich die Leute weg? Typisches Knochenthema. Und war aber in den anderen Ländern nicht zu spielen. Also man muss immer schauen, welche Themen kann ich wo spielen.
Und was meinen Sie, was da verdeckt hätte werden sollen oder was da möglicherweise im Hintergrund gelaufen ist, warum dieses Thema genau gespielt wurde? Mhm.
Naja, was läuft, was im ganz Großen läuft, unseren Kulturkreis betreffend. Unser Kulturkreis ist Europa und USA. Was im großen Zug läuft, ist, USA sind in die dritte und letzte Phase des Imperiums eingetreten. Das war in der Menschheitsgeschichte von den alten Ägyptern weg immer so. Die erste Phase eines Imperiums war immer militärische Landnahme. Wenn man dann nichts geboten hat, jenen Ländern, die man eingenommen hat, dann ist das Reich wieder vergangen, recht rasch. Genghis Khan ist ein Beispiel dafür. War sehr gut in der militärischen Landnahme, dann nichts geliefert und dann wieder weg. Bei den Römern, gutes Beispiel, als Beispiel, die haben militärische Landnahme gemacht, sehr erfolgreich, gesamter Mittelmeerbereich, und haben dann aber ihre Position gehalten, weil sie Nutzen geboten haben, den Vasallenstaaten. Also Wasserversorgung ist besser geworden durch die Aquädukte, die Technologie, die sie entwickelt haben. Sie haben normierte Straßen gemacht rund ums Mittelmeer, die mit normierten Karren rascher zu befahren waren als üblicherweise. Das war also Hightech damals. Sie haben das römische Recht und damit auch den römischen Frieden gebracht. Das war alles Nutzen, von dem die besetzten Länder wirklich was gehabt haben. Und dann in der letzten Phase, dritte Phase, man gerät unter Druck, das Imperium gerät unter Druck und im Rückzug beutet das Imperium die Vasallenstaaten aus. Also im Rückzug wird noch genommen, was geht, und heimgetragen, damit mit dieser Beute die militärische Überlegenheit so lange wie möglich gehalten werden kann. In die Phase ist die USA vor ungefähr 20 Jahren eingetreten. Und was wir jetzt sehen ist, dass dieses Hauptthema, also alles diese Milliardäre, die reicher geworden sind, sind zum größten Teil amerikanische Milliardäre gewesen. Und der Wechsel von den Demokraten zu den Republikanern in den USA verändert überhaupt nichts. Der Stil ist nur ein anderer. Die Demokraten machen das wie immer über moralisches Nudging. Also wenn man das nicht macht und wenn man da nicht aufpasst, dann ist man böse und dann ist man nicht liberal und so weiter. Während die Republikaner immer sagen, was Sache ist. Also der Trump von Anfang an schon im Wahlkampf, was er vorhat, was sein Programm ist, Drill, Baby, Drill. Und das macht er jetzt auch, holt das Öl raus und so weiter. Und ändert aber nichts an der Ausbeutung des Vasallenstaates Europa, vor allem Deutschland, das ist das Sparschwein, zugunsten der USA. Das geht ungebremst weiter. Also alle, die sich jetzt die Erlösung versprochen haben, und ich habe das vor der Wahl gesagt, ich habe gesagt, das wird Europa null bringen, weil der große Kurs, den kann auch ein Trump nicht ändern. Dritte Phase des Imperiums und der Vasallenstaat gehört ausgebeutet. Und der Trump macht das wenigstens upfront und holt sich die von der Leyen nach Washington und liest ihr vor, was ihr alles wegnimmt. Und ist jetzt da und nickt das ab. Und der Trump hat genauso wie Biden und vorher schon Bush und vorher schon Obama gesagt, Nord Stream 2 wird es für Europa nie geben. Weil das hätte bedeutet, dass wir unabhängig sind und dass wir nicht um den doppelten Preis das Erdöl der Amerikaner kaufen müssen. Sondern dass wir zu vernünftigen Preisen Energiekosten haben. Und das braucht die Wirtschaft halt. Also wenn diese Basis nicht stimmt, dann ist alles, was man drüber aufbauen möchte, auf Sand gebaut. Und das wird sich niederschlagen, schlägt sich nieder auf die Wirtschaft, auf die deutsche und europäische. Und das schlägt sich nieder aufs Sozialsystem. Also da kann man auch aus einer sehr linken Position sagen, ja okay, dann ist da halt weniger Profit. Ja schon, aber aus dem Profit werden gemacht auch Brücken, die funktionieren und stehen bleiben, wenn man drüber fährt, wenn sie belastet sind. Ein Erziehungssystem, das funktioniert, Gesundheitssystem und so weiter. Und all das leidet. Und das merkt man jetzt auch in Österreich schon.
Die Welt ist aus den Fugen geraten. Doch der Wunsch nach Frieden lebt in uns allen. In dieser Zeit haben viele Menschen das Bedürfnis, ein stilles Zeichen zu setzen. Jetzt die Friedensmedaille im Auf-Ein-Shop bestellen. Ich habe Nein zum Krieg gesagt. Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf-Ein-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. Über 900 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf 1.
Okay. Aber kommen wir nochmal zurück zu den Knochenthemen. Mhm. Und zwar wäre meine Frage, wenn Sie jetzt ja geschildert haben, es läuft da eben einiges im Hintergrund, was wahrscheinlich einer Mehrheit nicht gefallen wird. Es wird ja auch andere Metathemen geben, die da im Hintergrund laufen. Wahrscheinlich ist jetzt, das ist ein sehr zentrales, was Sie jetzt genannt haben. Aber wird ja wahrscheinlich das eine oder andere da noch laufen und sein, wo halt die Knochenthemen davon ablenken sollen. Ist es ein...
Also, sorry, da bin ich mir nicht sicher.
Okay.
Da bin ich nicht sicher. Also, das ist das große zentrale Thema. Also, die Situation ist die, also von der Leyen kann man sich anschauen, dann wird das Ganze klarer, als die US-Propagandabeauftragte für Europa, die kriegt über die Atlantikbrücke die Message, was in Europa für Themen, für Knochenthemen gespielt werden sollen, damit diese Pipeline von Europa in die USA einfach wirklich funktioniert. Also ich halte praktisch alle anderen Themen, die es im Hintergrund noch gibt, die man nicht leicht sieht, da muss man schon genauer hinschauen, ich nenne das die Spaltungsthemen für die Intelligenteren. Es gibt plumpe Spaltungsthemen und dann gibt es anspruchsvollere Spaltungsthemen. Aber ich halte auch das für Spaltungsthema. Ich bin auch überzeugt, und da gibt es Historiker, die, von denen ich diese Idee auch habe, das war der Fund, das habe ich gelesen, aber rückblickend betrachtet, wenn wir 200 Jahre in die Zukunft gehen, dann wird das, was bei uns im 20. Jahrhundert los war, in der ersten Hälfte, das wird der große Weltkrieg sein. Nicht der erste und der zweite, sondern der erste und dann Wirtschaftskrise und der zweite wird der Weltkrieg im 20. Jahrhundert gewesen sein. Der 100-jährige Krieg, der jetzt ein paar Jahrhunderte zurückliegt, die haben auch nicht 100 Jahre lang überall geschossen. Ja, sondern das war der große Weltkrieg in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und jetzt sind wir im Nachkriegseuropa. Und fertig. Europa ist besetzt, noch immer. Und wir tragen alle Insignien eines besetzten Vasallenstaates. Und da rede ich nicht nur von den amerikanischen Soldaten, die stationiert sind, sondern von der amerikanischen Kultur, die wir übernehmen. Wir tragen amerikanische Hosen, Blue Jeans. Wir singen amerikanische Lieder. Wir verwenden Englisch immer mehr in unserer deutschen Sprache. Da gibt es auch in der sprachlichen Veränderung ein interessantes Thema, nämlich einerseits, wenn man sich das in Österreich und in Deutschland auch anschaut, einerseits gibt es immer mehr Amerikanismen in der Sprache und auf der anderen Seite auch immer mehr Einschlüsse, die aus dem Türkischen kommen und mit den Immigranten zu tun haben. Und deutsche und österreichische Kinder passen sich da in der Sprache an, damit sie anschlussfähig bleiben zu ihnen, wenn sie ihre Freunde sind, statt umgekehrt, statt dass sie besser unterrichten Deutsch. Aber genauso die Amerikanismen, die wir haben, sind um nichts besser und zeigen, dass wir in Deutschland und Europa ein Vasallenstaat sind. Und der wird ausgebeutet, weil die USA unter Druck geraten. Das ist der Punkt. Trump macht das, ich liebe Trump, weil er es so offensichtlich macht. Zölle, Europa wird vorgeladen, wir wollen das und das von euch, ihr müsst unser Erdöl und den doppelten Preis kaufen. Und die von der Leyen hat den Auftrag, heimzukommen und dann zu sagen, ja, wir kriegen gute Qualität, sicheres Öl und das zu einem guten Preis. Das ist unglaublich. Also alle Wirtschaftsklienten von mir und so haben auch gelacht und auch die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil die halt sagen, also ich rede auch von ganz großen Konzernen, also wie VW zum Beispiel und so weiter, ja, die konnten jetzt Maßnahmen umsetzen, personalpolitisch, für die hätte man sie gekreuzigt noch vor 5 Jahren. Und die können sie heute durchsetzen und können sagen, sorry, die Energiekosten sind so hoch bei uns. Wir müssen leider diese bindenden Verträge mit der Gewerkschaft müssen wir canceln und so weiter. Und andere Klienten von mir sagen, okay, dann schließen wir in Österreich und gehen nach Indien. Das war sowieso schon lang dran. Und jetzt bemitleidet uns jeder, wenn wir es machen. Dabei ist ein Schritt, der aus Gründen der Profitabilität sowieso zu machen ist.
Also man kann sagen, dass die Knochenthemen auch einen Zusammenschluss verhindern, weil, so wie Sie das ja jetzt schildern, es ist ja etwas, was keinen von uns recht gefallen dürfte in Europa, ja, was im Hintergrund passiert. Aber diese Knochenthemen spalten eben und lenken so sehr ab, dass wir uns gegenseitig die Köpfe einhauen, obwohl wir eigentlich an einem Strang ziehen könnten und für uns alle aufstehen. Ist das so ein Zweck dieser Themen?
Ja, ganz, ganz richtig. Und wir halten still, während unser Geld in die USA fließt, das wir brauchen würden für Pensionen, Gesundheitssystem und so weiter. Und die Frage ist auch, muss man auch überlegen, also das, was jetzt läuft, die Militarisierung Europas, da soll man hinschauen, ob die wirklich ernst zu nehmen ist, weil am Ende wird das die einzige Möglichkeit sein, um unseren Status als Vasallenstaat wieder hinter uns zu lassen. Wir müssen militärisch konkurrenzfähig sein zu den anderen Großmächten. Und da muss man schauen, ob die Waffen, die wir jetzt kaufen dürfen oder kaufen müssen aus den USA, uns wirklich konkurrenzfähig machen. Meine Vorhersage ist, wir werden regenbogenfarbene Panzer bekommen, mit denen schon seit 20 Jahren kein Krieg mehr zu gewinnen ist. Und wir werden nicht jene Waffensysteme bekommen, mit denen wir wirklich konkurrenzfähig sind. Das wird die USA nicht zulassen. Und Russland genauso wenig. Sorry, also das sind die wirklichen Themen. Ja? Ja, Sie haben vorher gemeint, es gibt andere Themen, die vielleicht auch im Hintergrund gespielt werden. Wir können uns die hernehmen und können uns anschauen, was es mit denen auf sich hat und wie groß und wichtig die wirklich sind im Vergleich zu diesem großen Metathema.
Ja, ich meinte da eher, dass es oft eben so ist, dass es eben kleinere Themen gibt oder einfach so Aufregerthemen, wo halt einfach was anderes dahinter liegt. Aber Sie reden ja wirklich da von einer ganz großen Ebene, die halt dann noch mehr dahinter liegt sozusagen. Ja. Also es gibt ja da wahrscheinlich einfach verschiedene Ebenen und verschiedene Schichten, die man da betrachten kann. Ja. Wie beispielsweise jetzt das Attentat auf Charlie Kirk. Da kann man auch sagen, da liegt einiges mehr dahinter, als dass man sich jetzt nur ganz genau anschaut, wie ist er erschossen worden oder ist er überhaupt erschossen worden? Das wird ja auch von einigen in Frage gestellt. Mhm. Also,
super Beispiel.
Ja, da kann man sehr viel und wild darüber diskutieren, aber da würden ja jetzt, also ich würde sagen, da liegen einige Ebenen noch drüber. Sie sagen, da liegt halt eine große drüber. Das hatte ich damit gemeint. Das ist wahrscheinlich der...
Ja, stimmt. So ist es. Also Charlie Kirk ist das Gleiche. Schlimm für die Familie. Und ansonsten ist es ein Knochenthema. Und bleibt stabil, also löst sich nicht von allein, bleibt aktuell. Auch genauso diese Ukrainerin, die in New York im Zug erstochen wurde. Wahnsinnig schlimm, arge Geschichte. Und ändert nichts am großen Thema. Das, was da entscheidend ist, ist dieses Kriterium Handlungsnähe oder Handlungsferne. Also Europa aus dem Vasallenstatus zu bekommen, ist extrem handlungsfern. Für alle von uns. Also es müsste in die Richtung gehen, dass Europa sich eint unter Leuten wie Orban und so weiter und dann Wahnsinns-Militärbudget auf die Beine stellt und von China und Indien, die sind am unbeteiligsten in Bezug auf USA, Europa, modernste Waffensysteme einkauft. Das wird nicht passieren, das werden die Amerikaner zu verhindern wissen. Also diese Schnittstelle zur Politik, und zwar zur großen Weltpolitik, ist wichtig, wenn man diese Kommunikation verstehen möchte. Und das ist also absolute Handlungsferne. Handlungsnäher ist, ein Pamphlet zu schreiben auf Facebook und so, pfau.org und so. Oder auf der anderen Seite hat man geschrieben über Kirk oder bei dem Black Lives Matters Podcast, hat anscheinend eine Frau dann gesagt, er hat es nicht anders verdient und so weiter. Und das war dann nochmal schlimmer. Das ist alles handlungsnahe. Und ich kann mich empören, ich kann was machen. Und ich habe die Illusion von Entscheidung, Verantwortung und so weiter. Und dabei haben wir es im Großen überhaupt nicht.
Aber ist das nicht auch ein bisschen die Logik der Medien, wie sie überhaupt funktionieren, dass einfach Themen, die gut gehen, die emotionalisieren, dass die halt einfach auch mehr bespielt werden. Also auch so ein gewisser Selbstläufer auch ist, wenn eben jemand ermordet wird oder so, dann hauen wir uns halt alle drauf. Ja. Erstens kann ein Medium das nicht ignorieren, weil dann ist es ja nicht aktuell und nicht relevant, man muss ja mithalten. Ja. Zweitens ist es halt einfach so, Medien wollen Zuseher, wollen Klicks. Das heißt, es liegt ja auch eben in der Logik, dass sie dann diese Themen bespielen.
Richtig.
Also selbst wenn sie gar nicht gesteuert werden, das meine ich
damit. Ja. Stimmt, das war immer schon so. Das hat mit der Emotionalisierung zu tun, die deshalb funktioniert, weil wir einen Drama-Hunger haben. psychologisch betrachtet. Also wir wollen Drama, also wenn irgendwo Drama ist, dann fokussieren wir drauf. Das ist evolutionär erfolgreich gewesen. Es gibt ja diese zwei Arten von Irrtümern, nämlich einerseits, ich glaube, in dem Busch ist ein Tiger, dabei ist keiner drinnen. Oder ich glaube, in dem Busch ist kein Tiger, dabei ist einer drinnen. Von jenen, die sich öfter auf die zweite Art und Weise geirrt haben, stammen wir nicht ab, sondern stammen die heutigen Tiger ab. Also lieber machen wir uns, also wir stammen ab von jenen, die sich 100-mal unnötig Sorgen gemacht haben, dass ein Tiger drinnen sein könnte und emotionalisiert waren diesbezüglich. Oder wenn dann wirklich irgendwas geschehen ist, hingelaufen sind und geschaut haben, ob man was machen kann und so. Und das arbeitet noch immer in uns. Und dieser Dramahunger will gestillt werden, deshalb Nachrichten, fokussiert auf emotionale Themen, deshalb Fernsehen, Netflix und so weiter. Also wenn es sonst nichts gibt, dann erfinden wir welche und schauen es uns an. Am interessantesten diesbezüglich ist, dass es ein Genre gibt, in dem es nur um Angst geht, nämlich Horror. Und Leute schauen sich das freiwillig an. Ja, hat zwei Vorteile. Erstens starke Emotionalisierung und zweitens totale Ablenkung von meinen persönlichen Themen. Und das brauchen wir ab und zu. Wir brauchen ab und zu Urlaub von den persönlichen Themen. Und wir können uns immer nur über eine Sache ängstigen gerade. Also wenn da ein Tiger hereinkäme, dann wäre alles andere vollkommen nebensächlich. Wir müssen uns retten oder wenn Feuer ausbrechen würde. Und wenn ich im Kino sitze oder auf der Couch sitze und mir auf Netflix anschaue, irgendeinen Horrorfilm, dann habe ich jetzt nur Angst vor dem Typen, der da vielleicht kommt oder nicht. Und vergesse meine persönlichen Sorgen.
Und bin dann froh, wenn ich wieder ausschalte.
Und bin erleichtert und bah, ist gut gegangen.
Ich bin in
und
einer so. Schönen, warmen Wohnung.
Genau, mich hat er nicht erwischt. Und so.
Ja, aber gut, wir haben jetzt eben gerade von den Medien gesprochen, die da auch in gewisser Weise gezwungen sind. Aber auch jeder Einzelne ist ja auch so heutzutage ein Medium in Social Media, der halt dabei sein will, mitreden will. Wie kann man denn da aus diesem Knochenthemen-Kreislauf aussteigen, ohne sich da jetzt zu isolieren, sowohl als Medium als auch als Einzelperson, die eben sozial mitreden, dabei sein möchte und so weiter?
Ja. Erstens, die gute Nachricht ist, wenn man es abdreht, Social Media abdreht, isoliert man sich nicht. Das ist die erste gute Nachricht. Weil wenn ich auf den sozialen Medien unterwegs bin, bin ich nämlich auch nicht verbunden mit den anderen. Sondern das ist ebenfalls nur eine Illusion der Verbindung. Und es ist eine Imitation dessen, was wir wirklich brauchen, nämlich Mitmenschlichkeit. Und es ist eine Pseudo-Mitmenschlichkeit, die da entsteht, die uns aber, weil es eben keine wirkliche ist, deprimiert und frustriert. Und also wenn man soziale Medien nicht konsumiert und man hat mit jemandem zu tun, der das oft macht, dann kann man sich zusammensetzen mit dem und kann dem Fragen stellen. Was läuft da so, was schaust du dir an und was ist geschehen und was sind die Orgenthemen jetzt und so weiter. Also das mache ich zum Beispiel auch nicht im privaten Bereich, dass ich die Leute aufkläre darüber und sage, das ist ein Knochenthema, das ist ein Spaltungsthema, da bist du reingefallen oder so, sondern ich sage, na wirklich, na voll Org, ja, na servus und was noch und so. Ja. Und bin in einer richtigen zwischenmenschlichen Kommunikation, ohne die Leute zu belehren. Weil ich weiß, dass es uns beiden nachher besser geht.
Das heißt, was...
Schwer zu nehmen, oder?
Nein. Ich will nur da eher raus, dass man halt vielleicht auch... Sie haben jetzt auch gesagt, Sie hören sich das ja an. Das heißt, Sie benutzen diese Knochenthemen dann ja, dass Sie denjenigen auch dahin führen vielleicht, dass da etwas dahinter liegen kann, dass er da vielleicht genauer hinschaut, dass er sich da nicht so reinreißen lässt. Kann das denn auch eine Strategie sein, dass man sagt, auch jetzt für Medien oder für Leute, die auch gerne Aufklärung betreiben in den sozialen Medien, dass sie diese Knochenthemen als Ankerthemen oder als Schlüsselthemen nehmen, um Zugang zu finden, weil man springt ja auf das Aktuelle und auf das Emotionale an und dann die Leute auf die Schlüssel, also auf die dahinterliegende Ebene zu führen.
Ja, klar. Man muss die Leute dort abholen, wo sie sind. Und dann muss man einen Strukturebenenwechsel machen vom Inhalt zu den Werten. Also man muss dann fragen, und warum ist dir diese Position so wichtig? Das ist eine Frage nach den Werten. Und wenn man das mit zwei Parteien macht, die um den gleichen Knochen streiten, stellt man fest, dass die Werte, die sie oben haben, die gleichen sind. Mhm. Bei Corona zum Beispiel, ja, also es ist uns um Menschenrechte auf der einen Seite gegangen und auf der anderen Seite ist es um Gesundheit und Überleben gegangen. Und wenn man dann nachfragt, warum sind Menschenrechte wichtig, Was würden Sie sagen? Warum sind Menschenrechte wichtig?
Was ich sage, warum Menschen? Ja, weil es uns schützt, dass wir keinen Schaden nehmen. Ja, das war jetzt genau. Zu spontan. Ich stelle die Frage.
Ja, ich weiß, das mag man nicht. Aber genau das, ja. Und wenn man die andere Seite gefragt hat, warum sind die Corona-Maßnahmen gut und wichtig und so weiter, haben die gesagt, weil sie schützen. Der gleiche Wert. Und dann kann man über diese Werte reden. Und dann kann man mit der Zeit vielleicht auch darauf hinweisen, dass auch auf der anderen Seite, dass es auf der anderen Seite um Schutz geht. Und das ist auch die beste Strategie, wenn man die Meinung von jemandem ändern möchte.
Das heißt einfach die Gemeinsamkeiten suchen.
Ja, und die findet man aber auf einer höheren Ebene, auf einer abstrakteren Ebene bei den Werten. Genauer gesagt in der Wertehierarchie des anderen.
Ich habe auch oft das Gefühl, auch bei dieser Diskussion links, rechts oder sonst irgendwas, dass ich mir oft denke, Ich glaube, wir wollen eigentlich im Grunde alle dasselbe, oder die meisten zumindest, die das gut meinen, dasselbe, aber wir streiten uns oft wegen Kleinigkeiten oder wegen gewissen Nuancen, wie es da hingehen soll, aber man kommt aber da schwer auch ran bei dem anderen, selbst wenn ich darauf appelliere und sage, ich habe das auch in Diskussionen mit Freunden schon gehabt, die einfach politisch ganz woanders stehen, wo ich dann auch darauf hinweisen wollte und sagen, wir wollen doch eigentlich dasselbe, wir wollen doch frei sein, wir wollen sicher sein, aber trotzdem ist der Zankapfel zu groß, dass man sich annähern will. Also ich habe oft das Gefühl, da sträubt sich auch die Gegenseite ein bisschen, dass man vielleicht diesen Twist oder diese Spaltung selber nicht wirklich überwinden kann. Ich weiß nicht, was geht da psychologisch in einem vor, dass das so schwer fällt, dass man sagt, eigentlich wollen wir doch dasselbe, warum können wir nicht gemeinsam aufstehen für diese Sache?
Zwei Dinge dazu. Erstens, Charlie Kirk hat das fantastisch gemacht. Also wenn man sich Beispiele anschaut aus seinen Debatten, die er geführt hat, das ganz genauso gemacht, also hat sich den Inhalt des anderen wirklich mal angehört, das ist der wichtigste Punkt. Also anhören, was der andere sagt, dann paraphrasieren, das heißt wiederholen, was der andere sagt. An der Stelle ist der andere meistens schon der Meinung, dass man umgedreht wurde. Nur deshalb, weil man es zuhört und seine Meinung wiedergeben kann. Und dann fragt man nach den Werten dahinter. Dann geht man hoch. Und fragt dann, warum ist dir das wichtig? Und dann noch einmal, warum ist das wichtig und so weiter. Und dann kann man mit ihm schon langsam wieder rund in die Sachebene und sagen, naja, diese Werte sind auch hier zu verwirklichen. Das hat Charlie Kirk fantastisch gemacht, das ist das Erste. Und das Zweite ist, nicht alle wollen ihre Meinung ändern, und zwar deshalb, weil wir über diese Positionierung bei dem Spaltungsthema auch eine Identität bekommen. Wir sind dann eben entweder Maskenträger oder Impfverweigerer oder was auch immer. Ja. Und das hilft, weil mit dieser Identität bekomme ich auch Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Also ich habe allein in der Corona-Zeit, ich habe so viele großartige Menschen kennengelernt, die ich sonst nie kennengelernt hätte wahrscheinlich. Und man hat sich gleich derartig verbunden gefühlt. Und das tut uns einfach extrem gut, diese Verbindung. Geht halt auf Kosten der Abgrenzung gegenüber einer anderen Gruppe. Also, sorry, und deshalb wollte ich eben sagen, also deshalb wollen das einige auch gar nicht. Sie wollen ihre Meinung nicht ändern, weil sie keine Wischiwaschi-Meinung haben wollen, sondern ganz strikt getrennt sein wollen. Nicht um vom anderen getrennt zu sein, sondern um gut zu der eigenen Gruppe dazugehören zu können, um kein Verräter zu sein.
Wie kommen wir da jetzt raus? Das andere ist auch, das ist jetzt eine persönliche Ebene, wie Sie das beschrieben haben. Das Beispiel, das ich auch verwendet habe mit einer Freundin und so, ist auch vielleicht leichter, dass man so in den Dialog geht und sagt, wir gehen auf eine andere Ebene. Aber jetzt auf der kollektiven Ebene oder wenn man jetzt sagt, medial gesehen, ist es ja dann schon um einiges schwieriger, dass man an das Verbindende appelliert oder dass man hier verbindet und nicht trennt. Vor allem, wenn der andere gern trennt.
Ja, das geht schon. Also diesbezüglich kann man immer das letzte Wort haben. Also kann das Gespräch abschließen damit, dass man sagt, okay, also das heißt, wir beide stimmen darin überein, dass wir da nicht gleicher Meinung sind. Also noch eine Ebene höher kann man das machen. Also man kann, also diese Umkehrfragen gehen dann so in diese Richtung, die sind ganz sanft. Zu sagen, okay, und dass es da auch um Sicherheit geht und dass das auch eine wichtige Form der Sicherheit ist, das siehst du nicht so, gell? Dann sagt der andere, ja genau, das sehe ich nicht. Also dann sagt der andere, ja. Dann sagt, ja genau, das sehe ich nicht so. Sagt man, okay, ja, na dann, da haben wir dann wirklich unterschiedliche Meinung. Wenn ich das kann, ohne auf den anderen böse zu sein, dann kann sich diese Abgrenzung auflösen. Dann wird das weniger relevant. Meiner Erfahrung nach, also sowohl im Business als auch privat, persönlich, ist es am besten, den Blick auch auf dieses große Thema ein bisschen zu öffnen, den Leuten zu öffnen und sagen, weißt du, was da finanziell so abgeht gerade zwischen USA und Europa? Und dass es keinen Unterschied macht, ob das Biden ist oder Trump, macht keinen Unterschied. Das ist das Extreme. Ja? Macht keinen Unterschied. Keine Veränderung. Der Stil ist ein anderer. Und selbst alles, was der Trump jetzt aufführt in den USA mit der Armee in die Städte schicken und so weiter, soll er machen oder nicht. Macht keinen Unterschied. Im Großen wird es gleich bleiben.
Glauben Sie, dass es vielleicht auch einfacher ist für die Einzelperson oder auch mit weniger Konsequenzen behaftet, wenn ich sage, ich hau mich jetzt einfach auf die Knochenthemen drauf, als wenn ich eben die dahinterliegenden betrachte und auch ausspreche und analysiere und verbreite? Weil das ist doch auch eine gewisse Gefahr, wo sich vielleicht auch viele nicht hingreifen trauen und sagen, ja, da verbeiße ich mich lieber bei Knochenthemen.
Die richtig, sind weniger gefährlich. Ja, ganz genau, es hat viele Vorteile. Man hat immer eine Homebase, eine eigene Gruppe, die zu einem hält. Das andere, das große Thema ist handlungsfern. Es ist arg, aber es ist nicht so emotional wie einem 15-jährigen Mädchen, das von einem Auto mitgenommen wird und so weiter.
Und es ist ja auch ungut, oder? Ich kann ja nichts dagegen tun.
Ja, ganz genau.
Handlungsfern, das
genau.
Ist doch ein unangenehmes Gefühl.
Ja, ganz genau.
Das wollen wir nicht, dass uns das wer
ganz genau
sagt, oder?
Ganz genau. Das ist ein wirtschaftliches Thema. Ich bin, also auch wenn der Trump jetzt 500 Milliarden bekommt von Europa und so weiter, denke ich mir, ja, okay, aber nicht direkt von meinem Konto. Also es ist weniger persönlich. Ich kann aus dem eh nichts machen dagegen. Diese Situationen, diese Gedanken wehren wir auch ab. Das haben wir auch nicht gerne. Wir haben gern die Illusion der Macht und der Machbarkeit. Und da wird dieses Thema auch gemieden. Das kann man eh nicht ändern oder so. Da suche ich mir lieber ein Thema, wo man was ändern kann. Das ist so, wie wenn man auf der sinkenden Titanic die Sonnenbetten schön parallel aufstellt. Weil da kann man was machen. Dass man im falschen Dampfer ist, weiß man eh. Aber man kann es verdrängen damit.
Na, gerade das Thema Trump polarisiert ja total. Also es wird jetzt einige Zuseher, die werden da aufschreien und sagen, das ist alles Blödsinn. Also die da sehr fest hinter Trump stehen und auch da hoffen, dass er Rettung bringt. Also das ist.
Wenn man als Rettung das doppelt so teure Erdöl und Erdgas wie das Russische versteht, das bringt er. Und darauf besteht er. Also mir ist schon klar, ja, mir ist das klar, dass ich da jetzt, ich ecke an mit all jenen, die in Spaltungsthemen verwickelt sind. Sowohl mit der einen als auch mit der anderen Seite.
Das ist immer das Schwierige.
Ja.
Da kann man kaum raus, ohne anzuecken. Mhm. Ja, aber das ist halt auch das Verfahrene, sage ich, ja, weil ich bin ja immer ein Mensch, der auch gerne nach Lösungen sucht, aber das klingt für mich jetzt alles ein bisschen verfahren, sowohl eben für die Medien, die da einfach mitmachen in dem Strudel, ob bewusst oder gelenkt, wie auch immer, oder eben die Einzelperson, die da einfach nicht aus der Haut raus kann. Also mir fehlt da jetzt so ein bisschen die Perspektive. Wie könnte es besser werden, oder sind Sie da jetzt einfach negativ und sagen, ist so, wir sind so?
Also erstens, wir sind so, ja. Aber zweitens, man kann schon was machen, nämlich die wirkliche Emanzipation Europas gegenüber der USA. Also das ist ein politischer Weg, der sowieso gegangen wird, weil auch historisch war das immer so. Also Vasallenstaaten haben sich immer nur eine Zeit lang ausbeuten lassen, weil die Vorteile, die das Imperium geliefert hat, waren ja nach wie vor da. Also im Römischen Reich, die synonymierten Straßen, das Römische Reich, der Römische Frieden und so weiter, das war alles da. Während die Römer immer mehr, die Soldatenkaiser in der letzten Phase des Römischen Reichs, ja, haben, um ihre Truppen zu erhalten, weil es aus Rom kein Geld mehr gegeben hat, sich halt bedient in den Vasallenstaaten, wo sie gerade waren. Das hat man halt irgendwie ertragen, solange man überleben konnte und so. Aber dann irgendwann einmal hat es einen Schwellenwert überschritten und dann gab es Aufstände, dann gab es eine sinnvolle Empörung und daran ist das Imperium dann zugrunde gegangen. Nachher war es dann nicht unbedingt besser. Also wir haben dann nachher in Europa praktisch tausend Jahre gehabt, ein dunklen Mittelalter, das schlimmer war als die Zeit in der römischen Besatzung, muss man auch bedenken. Die Römer, also da wo es wirklich römisch war, da hat es gegeben Wassertoiletten und Fußbodenheizung und so weiter, und wir haben dann tausend Jahre lang unseren Nachttopf hinausgeleert auf die Straße und uns gewundert, dass wir alle Nase lang Pest und Cholera haben und so weiter. Also es, nur weil das Imperium weg war, war es nicht gleich besser.
Sie müssen jetzt positiv werden, schon langsam.
Ich bin positiv.
Nein, ich bin positiv.
Ja, nachher kam die Aufklärung. Dann kam Renaissance, Aufklärung und so weiter. Also unsere menschliche Entwicklung verläuft nun mal in Sinuskurven, die ganz leicht aufwärts gehen. Das ist genauso wie die Berge schauen fix aus. Dabei wachsen die Berge auch. Wir können es halt mit freiem Auge nicht sehen. Und genauso geht es in unserer Entwicklung als Menschheit. Und es kommt auf uns an, dass wir in jeder Generation im vollen Umfang das beitragen, was wir beitragen können, in eine gute Richtung, damit es irgendwann einmal wirklich großartig geworden ist. Und das wird passieren, und es wird ein Million Jahre noch brauchen, glaube ich, bis wir die Bezeichnung Mensch wirklich verdienen. Das ist meine Position. Und wenn Menschen dann mal alle ihre Fähigkeiten verwenden für Kooperation und nichts sich zurückhalten für Abgrenzung oder so, dann werden wir allmächtiger sein und allwissender, als wir uns heute Gott vorstellen können. Und das ist keine Aussage über Gott, sondern über das begrenzte menschliche Vorstellungsvermögen. Und wenn die mal dann zurückschauen und dann irgendwann eine Linie ziehen, wo beginnt der Mensch und wo hat der Affe aufgehört, landen wir ziemlich sicher noch auf der Affenseite. Die werden hinschauen, werden schauen, was haben die damals gemacht? Die haben aufeinander geschossen, die haben die ganze Erde damit mit Plastik, mit Mikroplastik verseucht. Das Meerwasser hat mehr Mikroplastik in einem Liter, als es Plankton hat. Wir haben es im Gehirn. Das ist kein Thema, das vielleicht kommt oder so, sondern das ist jetzt schon so. Das wird schon gemessen, es führt zu einer führenden Demenz und alles Mögliche und zu Unfruchtbarkeit und so. Aber das Kapital, die Machtelite ist da dahinter, das ist genauso Erdöl, und deshalb wird das weiterhin gefahren. Und wenn die irgendwann einmal zurückschauen auf uns, werden sie sich auf der Affenseite sein. Ich weiß nicht, ob das sehr optimistisch ist, aber es ist nicht optimistisch auf das, was jetzt ist, aber es ist optimistisch auf das, wo wir uns hinbewegen. Und wir bewegen uns ganz sicher dorthin.
Ich will ja auch keinen Rosabrillen-Optimismus. Es soll ja eh ehrlich sein. Und das ist es ja.
Kein Staatsmedium.
Es ist wahrscheinlich genau so. Ja? Wobei man ja sagen kann, um das Ganze jetzt optimistischer zu machen, es liegt ja auch an uns, wie schnell das geht. Ja? Ob es jetzt eine Million Jahre oder vielleicht doch ein bisschen weniger sind.
Ja, also gute Initiativen wie Orban zum Beispiel, werden im Moment noch nur zeitlang gut gehen und dann wieder platzen. Weil da zu viel Propaganda drauf ist, zu viel Gewalt auch drauf ist und so weiter. Kann passieren, dass er auch angeschossen wird oder erschossen wird oder plötzlich stirbt oder sowas. Oder einfach genug Stimmung gemacht wird gegen ihn und er die nächste Wahl nicht gewinnt und so weiter. Aber das wären Bewegungen, die in die richtige Richtung gehen würden, aber noch viel Zeit brauchen. Aber es ist wichtig, dass wir in diese Richtung gehen und den Fokus verschieben auf dieses große Thema, sozusagen. Und das ist auch nicht angenehm. Es ist nicht angenehm, sich einzugestehen, dass wir in einem Vasallenstaat leben. Es ist angenehmer zu sagen, na, das war bei Corona ja auch so. Man hat die Möglichkeit gehabt zu sagen, es ist voll arg, es gibt keine wissenschaftliche Basis, die Impfung ist nicht wirklich getestet, da sterben Leute dabei und es ist ihnen vollkommen egal, Masken helfen nichts und wir sollen es trotzdem tragen. Das heißt, wir sind eine Bananenrepublik mit Pseudomedien, Pseudowissenschaft und Pseudopolitik. Nicht angenehm. Manchen Leuten war es angenehmer zu sagen, na, wir sind voll entwickelt, wir sind an der Leading Edge der Wissenschaft und deshalb trage ich Maske und lass mich impfen. Das ist angenehmer, als zu sagen, na, wir sind eine Bananenrepublik und werden schlimm behandelt.
Und der die Wahrheit ausspricht, macht sich immer unbeliebt, oder? Wo ist das?
Ja. Aber vielleicht können Sie darauf hinweisen, vielleicht können Sie ein paar Zahlen noch liefern dazu, was da zwischen Europa und den USA bis jetzt gelaufen ist und wie es weiterläuft, finanziell. Was Nord Stream und Nord Stream 2 bedeuten. Das ist unfassbar. Also das ist eine derartige Hebelwirkung. Diese Basiskosten für Energie werden multipliziert bis hin zur Endproduktion. Und wir wundern uns jetzt, dass wir Inflation haben, wissen nicht, woher es kommt. Es ist vollkommen klar, wo es herkommt, aus den Energiekosten, die gestiegen sind und die weiter hoch sind, weil wir das doppelt so teure Erdöl der Amerikaner nehmen müssen, weil das eine Geldpipeline ist vom basalen Staat Europa in die USA rüber.
Ja, Sie haben uns jetzt da auf jeden Fall wichtige Denkanstöße gegeben.
Ja, das wäre cool.
Wo wir da einiges, wie gesagt, zum Überlegen, zum Nachdenken, zum in uns gehen haben. Ich bedanke mich vielmals bei Ihnen, Herr Dr. Braun, dass wir hier sein durften und danke für dieses spannende Gespräch.
Sehr gerne und ich hoffe, die Leute lassen sich etwas weniger ablenken durch die Spaltungsthemen und schauen mehr auf dieses große Thema und finden dann einzelne Maßnahmen, die sie ergreifen können, um in diese Richtung zu gehen.
Und bei Ihnen, liebe Zuseher, bedanke ich mich fürs Dranbleiben. Wenn Sie meine Arbeit und Auf 1 weiter unterstützen möchten, freuen wir uns über Ihre Spende. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal bei Elsa Auf 1.